Ein Buch, das mich sehr geprägt hat in den 80er Jahren, Anfang der 90er, von Tom Peters und Robert Waterman, In Search of Excellence, auf Deutsch auf der Suche nach Spitzenleistungen. Ging damals in Gemeindeaufbaukreisen ziemlich rum. Zwei Managementforscher von McKinsey, wenn ich das richtig erinnere, haben 43 amerikanische Unternehmen damals untersucht auf das Geheimnis ihres Erfolgs und haben einen Bestseller draus gemacht. Das Ding hat sich damals über 5 Millionen Mal verkauft. Ich habe das Ding auch gelesen und dachte, wow, und bin damals auf den Gedanken gekommen, blühende Gemeinden daraufhin zu untersuchen, was das Geheimnis ihres Erfolgs ist. Was ich nicht wusste, als ich das Buch las, und ich dachte, Mensch, da kann man ganz viel lernen, auch für Kirche. Was ich nicht wusste, ist, dass von diesen 43 Unternehmen, die Peters und Waterman untersucht haben, 2 Jahre später, das Buch war schon längst erschienen, 14, ein geschlagenes Drittel, pleite gemacht hatten. Ich habe gerade versucht, diese Methoden, diese Kundenfreundlichkeit und Exzellenz und Qualität, einige erinnern sich an den Begriff, in der Kirche einzuführen und wusste nicht, dass ein Drittel dieser Firmen schon pleite gemacht hatten. Was ein Glück, dass ich es nicht wusste, weil vieles stimmte von dem, was die beiden untersucht hatten. Aber es war etwas passiert, dass diese Firmen im Grunde genommen sich auf ihren Erfolgen ausgeruht hatten. Dass sie aufgehört hatten, besser zu werden und darum auch aufgehört hatten, gut zu sein. Dass sie die alten Rezepte weiterverfolgten, aber ein bisschen verpasst haben, dass sich im Grunde genommen die Situation geändert hatte. Und das ist was ganz Furchtbares, die gleichen Rezepte weiterführen und nicht mitbekommen, dass die Zeiten mittlerweile andere geworden sind. Es ist was Tückisches, so mit dem Blick zurück. Es ist was Tückisches, zu gucken, wie haben wir es die ganze Zeit gemacht und das so fortschreiben zu wollen. Das funktioniert nicht. Von daher habe ich schon gemischte Gefühle gehabt, hier eine Festrede zu halten. 20 Jahre Gemeindeaufbauverein, der schöne Blick zurück. Die erste Person in der Bibel, von der uns berichtet wird, dass sie zurückblickt, war Lots Frau. Diejenigen, die lachen, wissen. Sie erstarrte zur Salzsäule und das ist, wie ich finde, ein sehr schönes Bild, sehr symbolisch, dass wenn man allzu sehr zurückschaut, dass einem die Flexibilität nimmt. Wenn man zu sehr guckt, wie hat das eigentlich damals funktioniert, natürlich kann man aus der Vergangenheit lernen, aber das Blöde ist, die Vergangenheit kann uns nicht beibringen, wie die Zukunft funktioniert. Und dann wird man unflexibel. Und zwar fast egal, ob man in eine gute oder in eine schlechte Vergangenheit zurückschaut. Wenn du in die gute Vergangenheit zurückschaust, dann neigst du dazu zu sagen, ah, die gute alte Zeit und vergisst wahrzunehmen, dass die aktuelle Zeit vielleicht auch eine gute Zeit ist oder doch zumindest werden möchte. Und wenn du in die negative Vergangenheit zurückschaust, erstarrst du auch. Manche Leute gucken so sehr zurück, die lassen sich bannen von dem Negativen, was hinter ihnen liegt, dass sie keine Verantwortung mehr bereit sind, für die Gegenwart zu übernehmen oder gar für die Zukunft. Gleich in einem Mann, der vor Jahren mal irgendwie in die Windel gemacht hat und immer noch da drin liegt und sagt, nee, die Gegenwart ist nichts. Die Bibel ist sehr kritisch, was so Zurückblicken anbetrifft. Erstes Buch Mose habe ich erwähnt, zweites Buch Mose, die Israeliten hatten sich aufgemacht zur Freiheit. Mose hatte sie in die Freiheit geführt. Was heißt in die Freiheit? Er hatte sie befreit von Pharao, ja, aber dann 40 Jahre Wüstenwanderung. Und der Weg in die Freiheit ist mühselig, ist sehr, sehr mühselig. Und dann fingen sie an zurückzuschauen und dann plötzlich, wow, damals in Ägypten, da gab es Fleisch. Die berühmten Fleischtöpfe Ägyptens hatte es faktisch nie gegeben. Der Blick in die Vergangenheit ist selten ehrlich. Er ist selten ehrlich. Er hat oft so grob pädagogische Züge. Und man verklärt die Vergangenheit, man nimmt kräftig Farbeimer, entweder rosa-rot oder tiefschwarz, um irgendwie zu sagen, damals und daraus irgendwelche Dinge zu lernen, die wir eigentlich gar nicht aus der Vergangenheit lernen, sondern wir schauen uns die Vergangenheit schon auf eine gewisse Weise an, um dann zu sagen, das haben wir aus der Vergangenheit gelernt. Ganz schwierig, aus der Vergangenheit zu lernen. Schauen die Propheten, gedenkt nicht an das Vorige, sagt Jesaja. Siehe, ich will ein Neues schaffen, Jesaja 43. Ich will die Wüste eben machen und ich will Wasserbäche in die Ödnis bringen. Das ist schon auch ein geiler Adventstext, wie ich finde, und passt zum heutigen Tag. Und ich habe sehr, sehr bewusst auch den heute vorgeschlagenen Predigttext genommen. Und wenn man sagt, na, der ist jetzt Gesamtkirchlehrer geworden, vielleicht ist das so. Aber ich finde, es passt einfach. Gott kommt uns von vorn entgegen. Das ist das, was wir an Advent feiern. Gott kommt uns von vorn entgegen. Advent richtig verstanden ist nicht alle Jahre wieder, sondern macht hoch die Tür, weil Gott kommt dir von vorne entgegen. Advent richtig verstanden ist nicht Tradition, sondern ist Innovation. Und natürlich kannst du Erfolge feiern und sollst Erfolge auch feiern. Das ist okay und deshalb habe ich auch gerne zugesagt für heute. Das ist ja auch eine kleine Erfolgsgeschichte und da kann man auch mal sagen, wow, toll. Und trotzdem müssen wir hellwach bleiben für das, was kommen wird, für die Zukunft, die Gott schaffen möchte, für den Herrn, der kommen möchte. Advent heißt ja nicht Weihnachten naht, sondern es heißt, unser Herr kommt und er kommt uns von vorne entgegen. Ihr habt diesen Tag heute unter dieses schöne Motto gesetzt, vom Hoffen, Möglichkeitsdenken und anderen Träumereien. Das sind schon drei Begriffe, die uns hier sehr prägen und geprägt haben im Laufe der Jahre. Und ich würde es gerne mal so Schritt für Schritt durchgehen, was das bedeutet. Träumen, ein Traum von Kirche, das Logo dieser Gemeinde, das Motto, was uns hier durch... Wir versuchen hier Kirche nach vorne zu träumen und das gelingt der Andreas-Gemeinde, wie ich finde, auch sehr, sehr gut. Dieses Träumen hat nichts mit Verträumtheit zu tun und mit Tagträumen und Vertändeln des Lebens, nichts mit Illusionen oder so, sondern es ist ein sehr realistisches Träumen. Wir haben Träume immer so definiert, ein Traum ist ein Bild einer Zukunft, die Gott schaffen möchte. Und dieses Bild ist so erregend, es ist so, ja, ich sag's nochmal, geil, dass wir sagen, ich möchte Bestandteil dieses Traums sein, dass wir uns in diesen Traum einklinken und sagen, ich möchte Bestandteil dieses Traums sein. Das ist die Art, wie wir das Wort Traum hier immer verstanden haben. Und das ist was diese Gemeinde geprägt hat, zu sagen, ja, wir wollen uns ein Bild von Gott geben lassen, wo er mit uns hin möchte. Und dann werden wir alle unsere Kraft da hineinsetzen, ein Stück von dem umzusetzen, was wir gesehen haben. Ob wir alles irgendwie umsetzen werden, sei dahingestellt. Da sage ich am Schluss meiner Predigt noch was dazu. Ich nehme es schon vorweg. Nein, wir werden nicht alles sehen. Und trotzdem, das ist ein so bewegendes Bild und wir wollen ein Teil davon sein, ein Traum. Träume sind etwas, was diese Gemeinde sehr geprägt hat. Träume ist etwas, was aus uns innen herauskommt. Die Fähigkeit zu träumen ist eine Gottesgabe. Alle Kinder können träumen. Alle Kinder haben Bilder, was irgendwann noch kommen wird, was sie möchten, was sie sein möchten, wer sie sein werden. Das ist eine Gottesgabe. Irgendwie im Laufe des Erwachsenwerdens verliert sich das so ein bisschen. So in den Belanglosigkeiten des Alltags verheddern wir uns. Irgendwann hören wir auf zu träumen. Dann heißt ja immer, na, wir sind erwachsen geworden, wir sind Realisten geworden oder so etwas. Dann triumphiert die Realität über unseren Traum, obwohl ich würde es nicht mal Triumph nennen wollen. Das ist kein Triumph. Träumer sind auch Realisten, aber sie sind in einer anderen Realität verankert, nämlich in der Realität von morgen. Christlich gesprochen in der Realität, die Gott schaffen möchte. In Hebräer 11,1 heißt es, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man nicht sieht. Auf das, was ein fest damit rechnen, mit dem, was Gott schaffen wird. Das ist das, was wir unter Träumen hier immer verstanden haben. Sagen, ich verwurzel mich in einer anderen Realität. Ich kenne diese Realität, ich nehme sie wahr, ich analysiere sie, ich gehe gut mit ihr um. Und doch verwurzel ich mich in einer anderen Realität, nämlich in einer Realität, die Gott schaffen möchte. Immer die Gebrüder Wright bewundert, die diesen Traum vom Fliegen hatten. Und alle sagten, haha, Fliegen geht nicht. Das ist der Erfahrungswert, das ist die Tradition. Fliegen ging bis dahin nicht. Ja, das ist wahr. Realistisch muss man sagen, geht nicht. Aber sie waren verankert in einer anderen Realität und sagten, doch, es wird gehen. Es wird gehen. Und sie waren so realistisch, die wussten mehr über Schrauben und Muttern und Aerodynamik und Gesetze der Schwerkraft als all ihre Kritiker. Und doch haben sie sich davon nicht aufhalten lassen und haben gesagt, ich verwurzel mich in einer anderen Realität, in der Realität von morgen. Träume sind auch Realisten, aber sie verwurzeln sich in der Realität von morgen. Dazu gehört ein ganz fester Glaube, was kommen wird. Das ist etwas, was eine Fähigkeit, die jeder Mensch mitbekommen hat, die wir dann irgendwann verlieren, wo man einfach nur darum bitten kann, Gott, erhalte mir die Fähigkeit zum Träumen. Denn diese Welt kommt nur voran, weil es Menschen gibt, die einen Traum haben. Der Traum vom Fliegen habe ich erwähnt. Der Traum, Polio auszurotten, große Krankheiten auszurotten, wie die Pest, wie AIDS oder sowas. Leute haben den Traum, momentan ist es nicht möglich. Demenz, was auch immer, aber sie arbeiten dran, sie haben diesen Traum. Und wenn Leute diesen Traum verlieren, wird man daran nicht mehr arbeiten. Im persönlichen Leben, es geht auch nicht voran, wenn wir nicht die Fähigkeit wachhalten, zu träumen. Insofern träumen, ein total wichtiger Begriff, kann ich nur sagen, träum weiter, Andreas Gemeinde. Träum weiter. Hoffnung ist der zweite Begriff, den ihr genannt habt. Hoffnung ist eine theologische Kategorie, beziehungsweise ist es nicht unbedingt. Ist es nicht unbedingt. Ich erinnere mich an ein Seminar, das ich besucht habe vor vielen Jahren. Der Seminarleiter sagte damals, die Hoffnung ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Saß ich als junger Pfarrer und dachte, ups, was ist das? Und er sagte, die Hoffnung nimmt uns die Kraft zum Antrieb, zum Handeln. Die Hoffnung lässt uns die Hände in den Schoß legen. Und ich wusste damals, dieser Kursleiter war Atheist, das hat er woanders blicken lassen und dachte, ah, du armer Kerl, ich habe es etwas politisch unkorrekt ausgedrückt, du hast halt keine Hoffnung. Und Hoffnung ist eine der drei Kardinaltugenden des Christentums, ne? Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Hoffnung nimmt uns jeden Antrieb, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Das war so sein Bild. Und ich dachte, na, du hast keine Ahnung von Gott. Die Hoffnung, die auf Gott, da ist das anders. Das ist nicht unbedingt anders. Ich hoffe, es ist anders und ich hoffe, wir machen das hier auch anders in der Andreas-Gemeinde. Aber es muss nicht so sein. Ihr kennt alle diese berühmte Geschichte von dem Menschen, der sich aufs Dach flüchtet bei einer Überschwemmung und betet und sagt, Gott, hilf mir. Dann kommt immer ein Schlauchboot vorbei und sagt, hier, komm, wir retten dich. Und er sagt, nein, nein, Gott wird mir helfen. Und dann kommt immer ein Hubschrauber vorbei und sagt, kommen Sie. Nein, Gott wird mir helfen. Und dann ertrinkt er. Und im Himmel ist er dann vor Gott und sagt, hey, warum hast du mir nicht geholfen? Ich habe auf dich gehofft. Und er sagt, ich habe dir ein Schlauchboot vorbeigeschickt, ich habe dir einen Hubschrauber vorbeigeschickt. Was willst du noch? Geschichte ist alt. Aber sie drückt genau das aus. Hoffnung kann einem wirklich dazu bringen, dass man nichts mehr tut. Das ist aber nicht das, was die Bibel unter Hoffnung versteht. Die Bibel versteht unter Hoffnung etwas, ähnlich wie das, was wir vom Traum her gesagt haben, etwas, was von innen herauskommt, etwas, was Gott uns verspricht, was auf einer Verheißung basiert, was auf einer Verheißung Gottes basiert oder auf einem Auftrag Gottes basiert, wo wir sagen, ja, da gehen und davon lassen wir uns einen Beschlag nehmen und da setzen wir all unsere Aktivität rein. Hoffnung, eine der drei Kardinaltugenden des christlichen Glaubens. Und natürlich gibt es das, dass Menschen sich lähmen lassen und einfach den Hintern nicht mehr hochkriegen vor lauter vermeintlicher Hoffnung. Und auf der anderen Seite könnte ich noch viel mehr Geschichten erzählen, wo Leute überhaupt nur noch die Kraft gefunden haben, etwas zu tun, weil sie Hoffnung hatten. Ja, wo Leute sich gerade von der Hoffnung anstecken ließen, überhaupt noch etwas zu tun. Wer hat Hoffnung, wenn nicht wir Christen? Es gibt auch außerchristliche Hoffnungen, das will ich auch niemandem nehmen, auch niemandem klein machen, aber wir glauben an einen Gott, der das Nichtseiende ruft, dass es sei, heißt das in Römer 4. Wir glauben an einen Gott, der heute eingreift in unsere Welt, in unser Leben. Daran glaube ich persönlich. Viele glauben nicht mehr. Sie glauben, aber sie glauben, hat Gott am Anfang der Welt mal was gemacht und jetzt lässt er die Welt in Ruhe. Das nennt man Deismus. Wir glauben an einen Gott, der heute noch eingreift. Wir glauben an einen Gott, der den Tod überwunden hat. Wenn wir nicht Grund zur Hoffnung haben und wenn uns das nicht so elektrisiert, dass wir sagen, ja, wir wollen Bestandteil dieser Hoffnung werden. Wir wollen etwas dafür tun, dass diese Hoffnung umgesetzt wird. Ja, ist das nicht Gottes Aufgabe? Das macht uns passiv. Es gibt einen Spruch von einem alten jüdischen Vater, Rabbi Tafun, der hat gesagt, es ist nicht an dir, das Werk zu vollenden, aber du bist auch nicht frei, es nicht zu tun. Ja, es ist nicht an uns, das Werk zu vollenden, aber wir sind auch nicht davon befreit, davon abzulassen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Spannung. Wir werden das Reich Gottes nicht herbeiführen. Das ist nicht unsere Aufgabe, wir werden das Werk nicht vollenden. Wir werden die vielen Dinge, die wir vorgenommen haben, nicht vollenden. Aber wir sind auch nicht befreit, davon abzulassen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Spannung. Der dritte Begriff, der hier mir genannt worden ist, Möglichkeitsdenken. Kommt von Robert Schuller, wissen vermutlich einige von uns. Vielleicht auch von Norman Vincent Peale, seinem großen Lehrer. Begründer des positiven Denkens. Oh, positives Denken. Finde ich immer noch besser als negatives Denken. Ja, muss man wirklich sagen. Also hat auch seine Tücken und Haken, aber immer noch besser als negatives Denken. Und dieses Möglichkeitsdenken, ich nenne es mal so, ist ein Realismus, der sich in den Dienst eines Traumes setzt. Möglichkeitsdenken ist ein Realismus, der sich in den Dienst eines Traumes setzt. Er sagt, was ist mein Traum? Und jetzt frage ich mich, wie kann ich helfen, dass dieser Traum zur Realität wird? Möglichkeitsdenken fragt nicht, ob Dinge möglich sind, sondern fragt, wie sie möglich werden. Und das ist etwas, was die Andreas-Gemeinde immer ausgezeichnet hat. Zu sagen, ja, ob etwas möglich wird, ist fast zweitrangig. Wie wird es möglich? Das ist die entscheidende Sache. Und wenn es scheitert, dann wird es hoffentlich grandios scheitern. Alexis Sauber's, irgendwie so. Möglichkeitsdenken ist ein Realismus, der sagt, okay, ich habe diesen Traum vom Fliegen, aber wie ist das? Jetzt habe ich Schrauben, ich habe Mutter, das sind die Gesetze der Schwerkraft, so und so schwer sind die Platten, warum, was muss ich machen, damit die nicht runterfallen? Und dann wird der Realismus in den Dienst des Traumes gesetzt. Das ist Möglichkeitsdenken. Möglichkeitsdenken ist schlicht und ergreifend eine Technik. Schlicht und ergreifend eine mentale Technik. Das ist etwas sehr, sehr, das ist ein Werkzeug. Und das ist ein magisches Dreieck. Träumen ist das, was von innen herauskommt, die Fähigkeit zu träumen. Die Hoffnung ist das, was von Gott kommt. Und Möglichkeitsdenken ist eine mentale Technik, die das ja in die Tat umsetzt, in die Praxis umsetzt. Und ich glaube, in diesem Dreieck sind wir sehr, sehr gut beraten. Wenn wir nicht nur auf unsere Träume setzen, weil die Bibel weiß uns auch sehr viel von uns erzählen, dass es Träume gibt, die in die Irre führen. Ich sage es mal so, unsere Träume sind ja nicht immer ganz frei von Eitelkeit und von Egoismus. Und bei vielen Träumen, die, das merkt man immer bei anderen, wenn die andere kommunizieren, da ist eine erschütternd geringe Sicht, dass andere dabei vielleicht zu Schaden kommen oder dass andere dabei schlecht wegkommen oder schlecht aussehen. Ich glaube, Träume müssen gereinigt werden. Und da ist es ganz gut, wenn wir einfach gucken, hey Gott, was möchtest du eigentlich? Das haben wir von Anfang an gesagt, sieh zu, dass dein Traum wirklich von Gott kommt. Aber das ist sehr einfach gesagt. Wie willst du das eigentlich machen? Sieh zu, dass der Traum von Gott kommt. Dann, nee, der Traum kommt erstmal aus mir heraus. Was ist aber die begründete Hoffnung, die ich mir machen kann? Wo steht das geschrieben? Was steht geschrieben? Also da muss man wirklich in die Bibel schauen. Was steht hier eigentlich geschrieben? Oder gucken, wozu hat Gott mich wirklich beauftragt? Wo habe ich eine klare Berufung? Vielleicht kann ich auch fragen, wo habe ich Zeichen auf dem Weg bekommen? Ich glaube, in dieser Trias, was steht in der Bibel geschrieben, was ist meine Berufung, was sind die begleitenden Zeichen, können wir immer noch nicht hundertprozentig sagen, das kommt von Gott. Aber wir können uns dem annähern. Wir können es etwas objektivieren. Es ist nicht nur mein Traum, die größte, tollste, wunderbarste, tollste Gemeinde zu werden. Das ist eitel. Und zu gucken, was möchte Gott mit der Andreas-Gemeinde? Wozu beruft er die Andreas-Gemeinde? Was gibt es für Verheißungen, auf die wir uns bauen können? Was gibt es für Zeichen, die er uns in den letzten 20 Jahren gegeben hat, die uns bestärken, die uns ermutigen? Und dann mit Möglichkeitsdenken zu gucken, okay, was können wir davon umsetzen und wie können wir es umsetzen? Nicht, ob es möglich ist, wie es möglich wird. Und was ich sehr schön an diesem Adventstext finde, den Carsten uns vorhin vorgelesen hat, ist, dass alles drei zusammenkommt. Da ist diese Hoffnung drin. Diese Hoffnung, dass der Messias kommen wird, dass der Messias in Jerusalem einreiten wird. Eine Hoffnung, die Jesus sehr bewusst unterschrieben hat, als er gesagt hat, schickt mir mal einen Esel, holt mir diesen Esel, ich reite da ein. Ich war letztes Jahr da gewesen, Carsten kennt das noch sehr viel besser. Man braucht keinen Esel, um von Betphage und Bethsaida nach Jerusalem reinzureiten. Das sind 2 Kilometer Fußweg. Jesus war Wanderprediger und wir haben nirgends steht, dass er sich einen Fuß verstaucht hätte oder so etwas. Das war es schon sehr bewusst. Ich reite da ein, ich erfülle eine Verheißung. Ich bin der, der kommen wird. Das ist schon eine sehr, sehr bewusste Demonstration Jesu gewesen. Ich bin der, ich nehme diesen Titel an. Ich bin der, der in Jerusalem einreiten wird durch dieses große heilige Tor. Aber auf einem Esel. Das war schon anders, als die Leute sich das vorgestellt haben. Und hier kommen die Träume, weil die hatten alle ihre Träume damals. Die Träume hießen vor allen Dingen Römer raus. Die Träume hießen, das große Reich Davids wird irgendwann mal wieder errichtet werden. Die Träume waren sicherlich auch, ich werde bedeutsam werden, weil ich bin ein Jünger dieses kommenden Messias. Nicht frei von Eitelkeit. Sie hätten schon skeptisch werden sollen, als Jesus sagte, hey, bitte kein Schlachtross, ich hätte gern einen Esel. Auch das stand in der Bibel, aber man guckt in die Bibel und hat seine Lieblingsverse und da steht, das Reich Davids wird wiederkommen. Da haben sie sich da steht es doch geschrieben, wir sind biblisch. Und haben die anderen Stellen einfach mal weggelassen. Da war schon ein Auftrag. Jesus gibt ihnen einen Auftrag. Es gibt eine biblische Hoffnung. Er gibt ihnen einen Auftrag und sagt, hey, holt mir den Esel. Ich werde hier wirklich einreiten. Ich ziehe mir diese Verheißung an. Ich bin dieser Messias. Ich reite hier sehr bewusst ein. Und das kam diesen Träumen der Leute entgegen. Wow, der Messias kommt. Mit all den Unreinheiten. Die Römer werden rausgeschmissen, werden blutig zurückgeschlagen. Wir werden ein neues Reich errichten und so weiter. Das kam aus ihnen heraus. Und dann das Möglichkeitsdenken. Und das finde ich so cool an diesem Text. Wie sie Leute zusammentrommeln und sagen, komm, was, du willst einen Esel haben? Das war der Auftrag. Okay, machen wir. Wir sind gehorsam. Aber mal ganz ehrlich, ist ein bisschen popelig, so ein Esel. Ein bisschen popelig ist es schon. Und dann haben sie gesagt, wir machen mehr als Dienst nach Vorschrift. Wir machen nicht nur das, was uns Jesus aufgetragen hat, nämlich diesen Esel oder diese zwei zu besorgen, sondern wir schmeißen auch noch unsere Mäntel hin und holen Palmzweige und wir mobilisieren ein paar Leute aus der Stadt, dass hier nicht nur 12 oder 70 Leute um ihn rumlaufen, sondern dass es ein paar hundert sind. Wir machen richtig auf den aufmerksam. Wir machen nicht nur Dienst nach Vorschrift, wir machen ein bisschen mehr, als Jesus verlangt hat, weil mit dem Esel kannst du keinen Staat machen. Was ist das denn? Es ist wie wenn der neu gewählte Staatspräsident eines großen Staats nicht in der großen Limousine vorfährt, sondern auf dem rostigen Fahrrad. Kommt nicht so doll bei den Leuten. Also machen wir einen großen roten Teppich, Palmzweige und so weiter und so fort. Also Möglichkeitsdenken, wie können wir ihm einen Empfang bereiten? Wie können wir das machen? Toller adventlicher Gedanke, wie können wir Jesus einen ordentlichen Empfang bereiten, dass es so richtig kracht? Ich glaube, das ist immer so auch so der Approach der Andreas-Gemeinde gewesen. Wie können wir jetzt so empfangen, dass es richtig kracht? Was, der wollte nur einen Esel? Wir machen auch noch Go Special und Just Go. Und wie viele Leute? Ihr wollt zwei Go Special? Nein, wir gehen in eine Hütte, wo 3000 Leute rein. Es muss ein bisschen was hermachen. Wir können artig uns empören darüber. In meinem Buch Die Expedition zum Anfang habe ich diese Geschichte als einen großen Flop ausgelegt. Weil da war nicht so viel. Das waren ein paar Leute, ein paar hundert Leute, die haben da eigentlich mehr gemacht, als Jesus eigentlich wollte. Und man kann sich artig zurücklehnen aus den Zuschauerbänken und sagen, was habt ihr dort gemacht? Fünf Tage später haben sie Jesus umgebracht. Fünf Tage später. Dieser Traum ist zerplatzt. Wie viele Träume in der Bibel zerplatzen. Mose hat das verheißene Land nie betreten. Er hat es nur gesehen. David hat dieses Großreich aufgebaut und schon in seiner Enkelgeneration war es gespalten. Und schon 200 Jahre später gab es ein Israel überhaupt nicht mehr. Dieser Tempel, auf den alle gehofft hatten, zerstört. Wieder neu aufgebaut, wieder zerstört. Nicht alle Träume, die wir träumen, werden Wirklichkeit werden. Ich glaube, wenn man träumt, wird man so viel mehr sehen, so viel mehr erleben, als wenn man nicht träumt. Das habe ich erfahren, das werden wir auch weiter erfahren. Aber wir müssen einfach, es werden lose Enden bleiben. Es wird sich nicht alles erfüllen. Es wird sich nicht alles erfüllen. Ich träume manchmal noch von dem Wal. Erinnern sich einige an den Wal? Ich habe neulich scherzhaft zu Kai gesagt, wenn der Wal tatsächlich nach Niederöstadt kommt, dann komme ich auch wieder. Aber wahrscheinlich kommt unser Herr vorher wieder. Also in so... Soll keine Drohung sein, sorry, ihr müsst das nicht annehmen. So ganz habe ich es nicht aufgegeben, aber vielleicht ist es so, dass man manche Dinge dann... Und trotzdem, ich tröste mich mit diesem Satz von Marie von Ebner-Eschenbach, die gesagt hat, nenn dich nicht arm, wenn deine Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Wirklich arm ist der, der nie geträumt hat. Amen.